Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Runway Life. Heute habe ich zum zweiten Mal den lieben Jean-Marc bei mir sitzen. Einige kennen ihn auch als Winnetou. Und es ist sehr, sehr schön, dass er sich heute nochmal Zeit genommen hat, kurz vor seiner Heimreise und mir Frage-Antwort stehen wird. Herzlich willkommen, lieber Jean-Marc.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gerne nochmal hier.
Sehr schön. Wie kam es zum zweiten Interview? Möchte ich kurz erzählen. Und zwar gibt es einen schon, ich glaube, jahrelangen Fanclub von dir. Und das sind besonders zwei Damen. Das sind Sandra und Nadine. Und die pflegen auch einen Instagram-Account. Und die haben mich angeschrieben und haben auch sehr schön unsere erste Folge geteilt. Und die haben mir Fragen zukommen lassen. Die haben nämlich mal in ihrer Fangemeinde rumgefragt, was Leute schon immer von dir wissen wollten. Und ich hatte die Ehre, dann ein paar dieser Fragen auszuwählen und die möchte ich dir heute stellen. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, woher kennst du Sandra und Nadine oder wie hast du sie kennengelernt?
Also die Nadine, die kenne ich tatsächlich schon seit meiner ersten Winnetou-Rolle in Rathen damals, als ich noch in Sachsen den Winnetou gespielt habe. Da kam die als damals sehr, sehr junges Mädchen noch zur Autogrammstunde und bat mich um ein Autogramm, ganz schüchtern. Und irgendwie hat sich aus dieser Zeit aus dieser Fanliebe ihrerseits hat sich dann irgendwie auch eine Freundschaft entwickelt, so über die Jahre, weil die mir wirklich fast überall hin gefolgt ist und ja. Bis eben nach Elspe jetzt auch. Und die Sandra kam eben auch dazu, weil sie sowieso hier in Olpe irgendwo lebt und dann haben die sich mal entschlossen, zusammenzuarbeiten und diese Fanpage für mich, die gibt es schon eine ganze Weile und das alterniert auch immer so ein bisschen mit den Organisatorinnen dieser Seite. Also es gibt auch noch einen Timo, den sollte man auch erwähnen, weil der okay. auch viel dazu beisteuert und auch eine Jana ja. und nur der Vollständigkeit halber, die arbeiten auch viel damit.
Wie schön. Und gibst du denen auch Inhalte vor quasi oder wünschst dir was von denen oder kommt das alles von deren Seite und die fragen, ob sie Material benutzen dürfen?
Also eher das Zweite. Also ich gebe so gut wie nie was vor. Das fände ich auch irgendwie doof. Wahrscheinlich ist es sinnvoller oder wäre es sinnvoller, wenn man dann sein Image so ein bisschen steuern kann oder aufpolieren. Aber das ist mir irgendwie, bin ich da zu faul zu und okay. ich lasse das eher so aus deren Sicht. Das finde ich auch interessanter, wie die mich sehen. Ja, da sind da manchmal Fotos bei, wo ich denke, aha, ich hätte jetzt ein anderes gewählt oder so. Aber es gibt natürlich auch schon einen Austausch. Also ich werde jetzt mittlerweile auch schon gefragt, ist es okay, wenn wir das und das posten und so. Und dann sage ich, ja klar. Also ich gebe da fast nichts vor, also eigentlich gar nichts und lasse es geschehen.
Wie schön. Ja. Und weißt du von dieser Fragerunde, die die veranstaltet haben oder hat dich das überrascht?
Ich habe davon gehört, also ich muss sagen, die sind ja auch sehr transparent, die schreiben mich dann an und sagen, wir haben das und das geplant. Da ich manchmal aber ein bisschen mehr Post kriege als normal, geht es dann auch schon mal unter und dann vergesse ich das auch wieder. Also es hat mich zu 50% überrascht.
Okay, sagen wir mal so. Ja, schön. Ja. Also wie gesagt, ich habe da ein paar Fragen ausgewählt und die erste Frage musste ich sogar schon umformulieren. Die ist nämlich wohl vor der Corona-Zeit oder vor der Saison gestellt worden. Aha. Die lautete nämlich eigentlich, mit welchen Gefühlen gehst du in diese Saison, gerade wegen der Pandemie? Und ich würde dich jetzt gerne rückblickend fragen, was war anders zu den Jahren davor und wie hast du es empfunden?
Also, dass wir überhaupt spielen durften, dass dieses Modellprojekt hier mit dem Land NRW ins Leben gerufen wurde für Elspe, das ist ein Riesengeschenk für uns alle, die ja. wir hier spielen. Und man sagt es oft so salopp dahin, dass man Dinge erst zu schätzen weiß, wenn sie nicht mehr da sind. Mhm. Und in diesem Fall muss ich sagen, ist das absolut richtig. Diese Aussage trifft so dermaßen zu, weil alle, die da oben spielen, denen merkt man das Glück an, da arbeiten zu können in dieser Saison wieder und spielen zu dürfen. Und was mich angeht, ich habe wirklich gemerkt, wie viele Freunde, die ich hier habe im Sauerland und wie viele von meinen liebgewonnenen Kollegen ich habe, wie ich die vermisst habe, als sie nicht da waren das Jahr. Und auch da oben das ganze Ambiente mit den Pferden und ich lebe ja da in einer exponierten Lage. Ich habe da mein Häuschen direkt mit Blick auf die Pferdekoppel und ich sehe halt über die Sauerländer Berge so ein bisschen hinweg. Und das ist was, was mir wirklich gefehlt hat, weil ich das brauche einmal im Jahr, um zu mir zu kommen. Und das habe ich irgendwie jedes Jahr bisher gehabt und einen Sommer nicht. Und da hat es mir ganz schön gefehlt.
Hast du es noch mal mehr zu schätzen gewusst?
Absolut, ja, absolut. Ja. Und ich bin jemand, der normalerweise auch gern so das Land erkundet. Mhm. Und ich bin in diesem Sommer mehr da oben gewesen als sonst die Sommer davor, weil das eine Atmosphäre ist, die ich einfach jetzt aufsauge.
Sehr schön. Sag mal, und ablauftechnisch, ich glaube, du hattest in unserem ersten Treffen deinen Tracker dabei, oder wie nennt man das? Also wie wurde das als Schutz für euch gehandhabt?
Ja, also es ist auf jeden Fall oberste Priorität, dass wir genesen, geimpft oder getestet sind. Also wobei getestet auch nur am Anfang so war. Das Festival hat sich sehr darum gekümmert, dass alle Mitarbeiter so schnell wie möglich geimpft wurden.
Okay.
Und da waren die wirklich super organisatorisch dabei, dass das bewerkstelligt wurde. Mein großes Glück, das habe ich ja schon mal erzählt, war, was heißt Glück, dass ich genesen war, weil ich halt kurz vorher eine Covid-Erkrankung hatte und sozusagen auch safe war da oben. Und natürlich kriegt jeder der Zuschauer ein Token. Das ist wie so ein Tracker,
Token,
genau.
Ja.
Und den hat man um, dass man wirklich nachvollziehen kann, wo diejenigen Zuschauer sind. Und wenn wir, was selten vorkommt, auch mal runter aufs Gelände gehen, dann auch nur mit Maske und mit einem Token um.
Okay.
Und dann, damit man auch nachvollziehen kann, wo wir sind, damit alles transparent bleibt in den Zeiten, die wir leider gerade haben. Und alles nachvollziehbar ist.
Okay. Hattest du Fanbegegnungen oder war das völlig ausgeschlossen dieses Jahr?
Also für mich war es völlig ausgeschlossen, weil ich einfach nicht riskieren wollte, dass einfach wegen einer Fanbegegnung irgendwie ein ganzes Konzept auf einmal gekippt wird.
Ja, okay.
Und ich halte mich da genauso an die Regeln, wie jeder andere das machen sollte da oben. Und deshalb bin ich da einfach sehr strikt.
Sehr schön. Sag mal, du hast ja jetzt quasi, ich glaube, außer montags und freitags täglich auf dem Pferd gesessen. Mhm. Zum Teil zweimal.
Ja.
Wie wird das nach der Saison sein? Hast du auch die Möglichkeit auszureiten, war eine Frage.
Ja, also die Möglichkeit ist da. Ich war auch in Belarus schon auf einem Reiterhof. Da gibt es wunderschöne Reiterhöfe. Das habe ich schon gemacht. Allerdings fehlt mir meistens die Zeit dazu. Also ich werde jetzt zurückkommen und ich fliege am 6. zurück. Komme dann, weil ich über Istanbul fliege, am 8. oder das stimmt nicht ganz, am 7. komme ich an abends, fange aber am 8. früh schon direkt wieder an zu drehen. Und so zieht sich das wahrscheinlich bis in den November rein mit Drehtagen und Projekten, die ich da drehe, dass wenig Zeit meistens bleibt, dann auszureiten.
Okay, ja. Auch eine Pferdefrage war, du hast gelernt bei Dietmar Tellichmann, davon hast du erzählt in der ersten Folge.
Ja.
Und ein Fan hat gefragt, wenn du jetzt mal ein schwieriges Pferd bekommst oder Probleme hast mit deinem Pferd auf dem Festival, holst du dir dann bei ihm noch einen Rat oder gibt es da andere Reitlehrer und Betreuer?
Also meistens frage ich, wenn ich ein Pferd kriege, denjenigen, von dem ich das Pferd habe, weil die am besten Bescheid wissen, natürlich über das Pferd. Was ist das für ein Pferd? Meistens merkt man das natürlich auch selbst, aber da ich auch gerne mich erkundige und nicht einfach so, ja, wie die wilde Sau darauf geht und denke, dann guck mal, was kommt, dann frage ich natürlich immer vorher, was ist das für ein Pferd?
Und, ja.
Da kann mir der Dietmar dann aus der Ferne auch wahrscheinlich nicht viel weiterhelfen. Der hat mir das Wesentliche beigebracht, was ich heute kann. Also meine Grundkenntnis, die habe ich beim Dietmar gelernt. Und das ist wie das Fahrradfahren. Also das Fahrradfahren hat mir damals meine Mutter beigebracht. Und wenn ich heute irgendwie auf ein Zweirad steige, dann rufe ich auch nicht meine Mutter an und frage die, sondern frage den Verkäufer irgendwie, was man so macht.
Ja.
So in der Art ist es auch.
Ich habe ihn auch tatsächlich nochmal gegoogelt danach, weil mir der Name wirklich nichts gesagt hat. Aber ich glaube, der macht das immer noch. Der bildet speziell Pferde für Fernsehen aus oder wenn die mit Kunststücken involviert sind, richtig?
Also damals war er halt extrem verwoben mit der Bühne in Harten. Der hat die ganze Pferdebetreuung für Harten gemacht. Mhm. Das macht er jetzt schon lange nicht mehr. Der hat sich wirklich mehr jetzt aufs Filmgeschäft konzentriert. Okay. Der, also fast in allen Filmen sieht man seine Tiere und okay. Der macht auch mit allen möglichen Tieren, fast weniger mit Pferden inzwischen als mit Hunden, Enten, Vögeln und weiß ich was der alles.
Sag kurz, wie alt ist der? Wie muss man sich den vorstellen?
Ah, der Dietmar, das ist so ein ganz uriger Typ, der sieht aus wie ein Pirat so ein bisschen. Mhm. Der hat so, ich würde sagen, dauergewellte Haare, aber ist alles Naturlocke. Also der hat so wirklich...
Wie Langstreicher.
Ja, also sagen wir mal so, ist ein Frauentyp. Ne? Mhm. Also die Frauen, die mögen den auch wegen, so, wegen seiner Art und ich mag den auch super gern leiden, weil das ein Typ ist, mit dem setzt du dich gerne einfach hin und trinkst einen Kaffee oder ein Bier. Und das so kann man sich den vorstellen. Ein bisschen so ein Raubein, aber Frauen erkennen ja hinter
also Raubein. Also eher an die 60 oder?
Achso, du willst ne? das Alter ja, wissen, ja. Das ist schwer bei Dietmar zu sagen. Wahrscheinlich ist er älter, als er aussieht. Aber okay. Ich würde sagen so vielleicht. Also da will ich mich jetzt nicht vergaloppieren. Ah. Für mich ist er immer alterslos, aber älter als ich.
Okay, so. Okay. Naja, du hast dir ja auch schon seinen Rat geholt.
Das stimmt. Ja.
Sag mal, was für mich auch neu war, ist, die Mädels wussten, du dichtest selber.
Ja, das stimmt, das mache ich.
Und wie kamst du zur Lyrik? Und sie fragen, hast du einen Lieblingsautor, der dich inspiriert hat?
Sagen wir mal so, ich habe zwei deutsche Autoren, die... also deren Gedichte ich ständig im Kopf habe. Das ist einmal Erich Kästner und zum anderen Kurt Tucholsky, die ich beide sehr verehre. Und ja, also das Dichten ist bei mir immer so eine Sache, das kann ich immer nur, wenn ich emotional ja, angespannt bin. Oder meistens ist es leider so, wenn ich traurig bin, dann... oder mir viel Gedanken mache um etwas okay. oder melancholisch bin, sagen wir es mal so, dann schießen mir auf einmal so Gedichte in den Kopf und dann würde ich die gerne aufschreiben und das tue ich dann auch und die spiegeln am besten meine derzeitige Situation dann wieder. Mhm. So. Und ich habe das schon, mache das schon sehr lange, aber ich habe das natürlich nie versucht zu zeigen oder wollte nicht, dass das jemand sieht und dann gab es aber so wahrscheinlich auch durch die Zeit, die ich in Belarus jetzt bin, da bin ich ja manchmal sehr allein, auch vor allem mit meiner deutschen Sprache sehr allein. Da gab es dann so den Moment, wo ich dachte, das poste ich jetzt mal. Oder und seitdem mache ich das ab und zu mal, dass ich ein Gedicht poste und deshalb kam das so, dass das für mich das interessanteste Feedback war, dass mich Lehrer anschrieben, ob sie die Gedichte in der Schule analysieren
analysieren dürfen.
Ja. Und da sagte ich ja, natürlich. Und das fand ich interessant, dass man so ein Gedicht dann von mir analysiert.
Und ist dir dann auch mal was zugespielt worden, wie das dann analysiert wurde?
Ja, weil, da habe ich ja drum gebeten, aber da kam nie ein Feedback. Also ich weiß nicht, ob es dann wirklich analysiert wurde in der Schulklasse. Und dann dachte ich so, ach, die armen Schüler noch. Ich fand es immer schlimm, wenn wir Literatur in der Schule behandeln mussten, dann war das per se immer blöd eigentlich für mich, weil wir es machen mussten. Mhm. Und später, weit nach der Schule, habe ich dann oft so Schullektüre nochmal gelesen mit ganz anderen Augen auf einmal, weil dann war es auf einmal interessant, weil es dann kein Zwang war, das zu machen. Also das wäre interessant gewesen.
Ja, mich hätte auch interessiert, ob man halt dann wirklich, sag ich jetzt mal zum Beispiel, die Traurigkeit rauslesen konnte. Oder ob es vielleicht jemand gedeutet hätte als, ach, der ist in einer total romantischen Stimmung, ne?
Ja, das ist wirklich interessant, weil letztlich ist ja bei mir alles immer lebensbejahend, weil ich das Leben ja sehr liebe, auch in der Traurigkeit und oft eben alles mit einem Augenzwinkern auch versucht zu sehen, weil man ja nicht der Einzige ist auf der Welt, dem sowas passiert oder der in so bestimmten Situationen sich wiederfindet. Und das finde ich eben bei Tucholsky und Kästner gerade das Schöne, dass die das sehr, sehr gut können, traurig und lustig im gleichen Moment zu sein. Ja.
Und gab es da nicht mal die Ambition, das zu veröffentlichen? Du sagst jetzt, ah, ich habe es lange zurückgehalten, aber dann doch mal gepostet, mal so ein Gedichtsband rauszubringen?
Ja, vielleicht mal irgendwann, wenn ich alt bin. Dann gucke ich mal, was ich so angesammelt hatte im Laufe des Lebens.
Okay, sehr schön. So, jetzt steht hier, du hast mal ein Handwerk gelernt. Da musst du mich jetzt mal abholen. Welches Handwerk hast du mal gelernt?
Ja, das, also Ich wusste nie, was ich werden wollte oder sollte. Und das ist für mich immer die Frage des Lebens gewesen, ganz lange. Ich habe nach der 10. Klasse kein Abitur gemacht, sondern ich wollte direkt gleich Geld verdienen und anfangen zu arbeiten. Also habe ich mich entschlossen, eine Ausbildung zu machen. Und da ich nicht wusste, was, und wir immer sagen mussten, was wir machen, habe ich dann Gas-Wasser-Installation und Dachklempnerei gelernt. Okay. So. Weil das war irgendwie ein Handwerk und ich bin damals in der DDR groß geworden und da wusste ich natürlich genauso wenig, was ich machen wollte. Da sagte mir meine Lehrerin immer, Jean-Marc, ab der 5. Klasse sagte die das, Jean-Marc, du wirst mal Schauspieler. Und das hielt ich immer, da fühlte ich mich immer so vorgeführt und auch ein bisschen verarscht von ihr. Mhm. Und deshalb war das schon was ich abgelehnt habe zu machen. Mhm. Und ich dachte, wie kommt die auf sowas? Ich bin doch kein Idiot. So, und da dachte ich, nee, ich mache irgendwie was Handfestes, was Männliches, ja. Und für mich der männlichste aller Berufe war irgendwie...
Oder Klempner.
Ja, ein Gaswasserinstallateur, ja, Klempner, ja. Und wie gesagt, mit der DDR erzähle ich deshalb, weil da hieß es immer, Handwerk hat goldenen Boden, heißt es hier genauso natürlich. Aber wir sind ausgereist, bevor die Mauer fiel. Und das hatte ich noch irgendwie so als Sicherheitsgedanken im Kopf. Und habe ich dann in West-Berlin eben damals... angefangen, Gaswasserinstallation.
Ah, du hast es nicht abgeschlossen?
Doch, ich habe es, ich wollte gerade sagen, und ich habe es auch tatsächlich, ich habe einen Gesellenbrief bekommen, den habe ich auch da, und für eben, ja, Dachklempnerei und Gaswasserinstallation. Ja.
So, und deine Lehrerin hast du immer so abgetan und gesagt so, ja, nee, Schauspieler, was will die von mir? Weil Schauspieler für dich irgendwie so nichts Handfestes war und bescheuerte, flippige Leute? Nee, oder wann hat sich das...
Im Gegenteil. Also das Schauspiel war für mich was schon, was ich sehr verehrt habe. Und die Schauspieler, das waren für mich Leute, damit konnte ich mich überhaupt nicht identifizieren, weil die damals, auf meinem damaligen Stand, waren die für mich geistig viel höher und auch... das war für mich so was Elitäres, wo ich gar nicht hinkommen konnte, dachte ich damals so.
Ja, ich konnte es aus deiner Formulierung eben nicht so deuten, warum du das so abgetan hast.
So, und da fühlte ich mich so ein bisschen vorgeführt und dachte ich, was will die? Ich bin doch nichts Elitäres, ich bin doch einer von euch. Also das habe ich damals, empfand ich das so, als ich wollte nicht damals in der
Klasse. Wie siehst du das denn jetzt? Wie siehst du denn jetzt so deine Kollegen? Gibt es da verschiedene Sparten oder kommst du oft in Berührung auch mit vielen Leuten aus Schauspiel, Film, auf irgendwelchen Galas oder so? Wie beurteilst du das denn da oder wie siehst du die anderen?
Ja, natürlich komme ich viel in Kontakt mit den Kollegen. So, das bringt ja der Beruf mit sich, weil man arbeitet mit denen ja auch. Und auch auf Veranstaltungen treffe ich natürlich auch viele. Und das ist wie überall. Es gibt eben solche und solche. Und es gibt die tatsächlich viel nachdenken über alles. Es gibt auch welche, die sehr handfest sind. Und das macht ja eben das auch aus, dass man so ein breites Spektrum an Schauspielfiguren hat. Und dennoch eint uns halt diese Liebe zum Beruf. Und manche eint vielleicht auch eher die Liebe zur Selbstdarstellung. Das ist natürlich auch in unserem Beruf sehr verbreitet, dass Schauspieler das auch lieben, sich selbst darzustellen. Mhm. Und dann gibt es welche, die eher das weniger machen. Da würde ich mich dann eher einordnen, dass ich gern auch für mich dann bin und es nicht so braucht, das zur Schau stellen davon. Ja. Aber auch das ist toll, dass es das gibt, dass es beide Facetten gibt, weil das ist auch das wiederum, was das Publikum ja gerne mag. So.
Ja, also ich als Beobachterin denke auch, deswegen frage ich, naja, wie viel kommst du in Kontakt? Ja, natürlich hast du bejaht, aber ich habe manchmal auch so den Eindruck, es gibt die siehst du auf jeder Veranstaltung, die sprechen überall mit und dann gibt es die, wo du sagst, okay, das sieht aus, als wenn die ausgewählt hier und da auftauchen.
Mhm. Ne? Das stimmt. Ja. Also da hast du absolut recht. Es gibt tatsächlich Schauspieler, die auf jeder Party dabei sind und die genau wissen, wann und wo die Kamera steht und die auch den Fotografen schon sagen, ich bin übrigens in einer halben Stunde an der und der Stelle, da können wir uns mal kurz sehen, und die wissen, von welcher Seite sie sich positionieren müssen oder fotografieren lassen müssen, damit sie toll aussehen hinterher dann auf dem Foto. Das gibt es tatsächlich, und dann gibt es halt die eben dann da sind, weil sie auch mal auf so eine Veranstaltung müssen. Und das klingt ja immer so, als wäre es was Schlimmes, so eine Veranstaltung. Aber letztlich ist es halt schon Schaulaufen. Man präsentiert sich und man kann das aber, irgendwann fängt man auch an, mal das locker zu sehen und sagt, ja, das gehört halt dazu, da gehen wir auch dazu und haben einfach unseren Spaß und das ist für mich mittlerweile so. Also wenn ich zu sowas gehe, dann habe ich meinen Spaß und betrachte das nicht mal als was Schlimmes, irgendwie da hinzugehen. Mhm. Das ist halt eigentlich auch schön, dass es so ein Treffen gibt.
Ja, klar. Ja. Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, an so einem roten Teppich oder wenn man dann vorher irgendwo durch so eine Menge läuft von Journalisten, gehst du auf die Wünsche dieser Journalisten ein oder sagt man so, nee, ich habe da jetzt, ich weiß, ich muss da vorne in dieses Gebäude und wenn dann einer ruft, Marc, guck nochmal über die rechte oder über die linke Schulter oder so oder so. Wie handelst du das?
Also natürlich gehe ich darauf ein mittlerweile. Am Anfang war ich so verschüchtert und dachte, das ist so schlimm, dahin zu gehen und bloß schnell weg.
Ja.
Und das ist aber nicht das, wofür es gemacht ist. Okay. Es ist ja dafür gemacht, dass man sich zeigt, sich präsentiert. Und die Journalisten machen genauso ihren Job und die machen einen tollen Job, weil die den ganzen Abend eben da am Teppich sitzen oder am Eingang, wo auch immer man gerade die Veranstaltung hat und eben auch ihre tolle Story wollen und ein tolles Foto. Und einer, der da schüchtern rüberläuft, da kann man auch nicht viel mit anfangen. Also es ist natürlich besser, man gibt dem Affen Zucker und lacht die auch an und geht den Wünschen nach, weil das ist ein Gentleman Agreement, da geht man auf beiderlei Wünsche ein und dann hat man hinterher eben auch gute Ergebnisse und muss sich nicht schämen, dass man so doof aussieht.
Jetzt würde mich aber interessieren, hast du schon mal in irgendeinem Klatschjournal was gelesen, wo du sagst, so, wer hat sich das denn aus den Fingern gezogen?
Ach naja, es gibt schon manchmal so Sachen, aber ich bin ja nicht so oft da drin, das muss man auch sagen. Da habe ich damals irgendwie aufgepasst, dass ich so Storys nicht so mache. Und wenn man richtig sucht, dann findet man auch alte Storys, so, wo ich denke, ja, Herrgott, hat man mal gemacht, aber.
Ich war jung und brauchte das Geld.
Nee, nicht mal ich. Also meistens ist es dann, war es dann auch eine Partnerin oder was, die dann irgendwie wollte, dass irgendwas gemacht wird. Und da habe ich dann nicht drüber nachgedacht. Dann. Okay. Aber gut.
Okay.
Nichts Schlimmes.
Ja. Du weißt noch genau, wer den Bravo Stars mit über ein Bett hängen hat.
Naja.
So, nächste Frage. Welche Musik hörst du gerne?
Ich höre tatsächlich alles gerne. Also es gab, bevor ich nach Elsburg kam, habe ich unglaublich viel Bach gehört. Den ganzen Tag Bach, alles Mögliche von Bach. Und im Moment höre ich gern Elektro, Moderat. Das ist eine tolle Band. Die haben schon lange leider nichts mehr gemacht. Ich höre wirklich alles, also Liedermacher, Klassik.
Kommt vielleicht auch auf die Stimmungslage
an. Ja, das kommt auf die Stimmungslage an. Ich höre Lana Del Rey auch super gerne. Das ist Quatsch, jetzt alles aufzuzählen, weil ich fast alles gerne höre, tatsächlich.
Nutzt du schon mal Musik, um dich in eine bestimmte Stimmung zu versetzen?
Ah, das eher nicht, weil ich bin sowieso schon von Hause aus dann in der Stimmung und möglicherweise höre ich dann die Musik, die dazu passt. Mhm, ich bin ein riesengroßer Nick Cave-Fan. Ich mag alle Alben von Nick Cave und das ist eigentlich so der Soundtrack meines Lebens, der von rockig bis melancholisch, also Nick Cave ist ein super Melancholiker, aber der hat so mein ganzes Spektrum eigentlich so.
Wenn ich Nick Cave höre, jetzt muss ich dich was fragen. Habe ich ein MTV-Video oder Musikvideo im Kopf, wo eine Frau in einem Bachlauf liegt? Kylie Minogue, genau, ne? Da, da gab es dieses Video dazu. Okay, wir googeln das nachher alle mal.
Ja.
jetzt kommt eine etwas tiefgreifendere Frage, deswegen werde ich auch was anschließen. Und zwar, was war der bewegendste Moment, den du in deinem Leben erfahren hast? Oder, wenn diese Frage zu persönlich ist, gibt es einen bewegenden Moment, von dem du uns erzählen möchtest?
Also, es gibt viele bewegende Momente so in meinem Leben. Aber so die bewegendsten haben ja immer so mit Abschied zu tun. Also, mit solchen Abschieden, die unwiederbringlich sind. Und das nimmt mich emotional auch mit, sowas. Und da das jetzt zu erzählen, ist mir auch zu. Ja, das geht mir irgendwie auch zu sehr an die Substanz jetzt wahrscheinlich gerade. Das merke ich auch gerade. Und also Menschen, die unwiederbringlich gehen, die einen verlassen, das sind für mich natürlich sehr bewegende Sachen. Und das tut mir weh und dann, da denke ich dann noch viel natürlich über das Leben nach und ich denke viel darüber nach, wie das ist, wenn man selber mal irgendwann gehen, weil man gehen muss von dieser Welt und was man dann vor allem aber in seinem Leben erreicht hat oder wie die Menschen einen sehen hinterher. Und es gibt, ich sehe das auch so viel, dass manche Menschen gehen und das ist für unglaublich viele andere Menschen schlimm, auch lange Zeit noch schlimm. Und wieder andere Menschen gehen, die gehen einfach so. Und da ist die Frage oft für mich so, was hat man hinterlassen, wenn man dann geht? Oder was lässt man zurück? Oder wie werden sich Menschen an einen erinnern mal? Ich glaube, das ist auch so die Aufgabe des Lebens, dass man dafür sorgt, dass man irgendwie so lebt, dass man auch so geht, wie man das gerne möchte. Oder dass man in solcher Erinnerung bleibt, wie man das gerne möchte. Und das ist so die Aufgabe im Leben, dafür zu sorgen, dass man das eben dann aber auch hinkriegt, dass man so lebt, dass man dieses,
dass man was hinterlässt,
dann erreicht. Ja,
ja. Denk gerade an meine Oma, die, also ich glaube, dass sie definitiv nicht darauf hingearbeitet hat, dass sie jetzt jedem Mensch, weil der gesagt hat, ich möchte etwas unbedingt hinterlassen, da und da sollen die Menschen nochmal an mich leben, aber meine Oma, sie konnte unfassbar gut nähen und ich werde nie vergessen, dass ich an meiner Abiturfeier ein ganz besonderes Kleid tragen wollte und ich wusste halt, wie meine Oma nähen kann. Sie hatte aber schon jahrelang nicht mehr genäht und dann habe ich mir einen ganz schönen dunkelblauen Samt gekauft und bin damit zu ihr gefahren, 2 Tage und sie hat mir beigebracht, tatsächlich noch auf so einer alten Nähmaschine, bei der man, was man mit dem Fußpedal bedient hat, diese Maschine, dieses Kleid mit ihr genäht. Und das ist, also ich werde es nie aus meinen Händen geben. Und das ist eine Sache, wo ich halt weiß, da werde ich immer dran denken und auch alle anderen, die mich in diesem Kleid immer sehen, das ist ein unvergessliches Momentum gewesen. Und meine Oma war immer im Garten. Und als meine Oma gestorben ist, hatte ich die Ehre, ich durfte auf der Beerdigung auch etwas sagen. Und dann habe ich ein besonderes Lied abgespielt und habe halt gesagt, dass ich mir immer wünsche, meine Oma so im Gedächtnis zu halten, wie sie in ihrem Garten halt aufgeht und dass es ihre Leidenschaft war. Und immer wenn ich jetzt schöne Gärten sehe, verbinde ich das mit ihr.
Wunderschön. Und das, genau das ist das, was ich meine. Also dieses Erinnern ans Leben. Und dazu gehört natürlich auch eine Offenheit dazu. Und hätte deine Oma zum Beispiel damals gesagt, nee, ich habe jetzt keine Zeit, das bringe ich dir irgendwann mal bei. Mhm. Damit meine ich, wenn man Dinge immer wegschiebt von sich, dann macht man sie eben nicht. Und das gehört für mich dazu, offen zu sein, also für das Gegenüber.
Und ich bin mir ganz, ganz sicher, alleine, was ich von dir auf deinen Account miterlebe, wie du auch dich zum Beispiel alleine bei Kindern bedankst, wenn sie dir ein Bild malen, überreichen und dass du das so wahrnimmst und zu schätzen weißt. Ich glaube, du hast schon ganz, ganz viel dafür getan, dass wenn du irgendwann, das wird natürlich noch ewig dauern, nicht mehr bist, aber dass sich ganz viele Menschen im Herzen sehr, sehr an dich erinnern werden, an das, was du schon getan hast.
Ach ja, also das ist ja nicht das, was ich will, dass man darauf hinarbeiten, dass ich gemocht werde. Ne?
Schau, das ist genau das, was ich meine. Du machst es nicht geplant, sondern
genau.
Du bist so. Und allein deshalb wird es so sein. Ne?
Ja gut, das wird sich rausstellen noch. Aber, aber das mit den Kinderbildern, das ist wirklich mit so eines der schönsten Geschenke. Ich habe jetzt auch eins gekriegt von einem älteren Herrn, der im Indianerkostüm da stand und mir schrieb, dass ich ihn gerne anrufen soll, weil er eine Blutsbruderschaft mit mir machen möchte. Und das ist aber so herzlich und das ist so ehrlich aus dem Herzen raus. Das muss ich dann auch teilen, aber nicht zum Selbstzweck heraus, um zu sehen, wie toll die sind. Einfach als Dankeschön, weil man hat so selten irgendwie die Möglichkeit, dann sofort zurückzuschreiben und zu sagen, danke, das ist irgendwie was, da geht mir wirklich das Herz auf.
Okay, also wir halten fest, es gibt viele bewegende Momente in deinem Leben.
Ja.
Und du siehst auch die kleinen, schönen Dinge. Ist da sehr sensibel.
Ja, das habe ich wahrscheinlich von meiner Mutter. Sagen wir mal, ich bin auch leider sentimental. Meine Mutter hat mir, ich weiß nicht, ob ich das machen würde mit meinen Kindern, wenn ich mal irgendwann welche habe, aber meine Mutter hat mir zum Beispiel auch, die hat in jedem Kuscheltier auch immer eine Seele irgendwie, hat gesagt, dass das spürt, dass wenn du wenn du es drückst oder so. Das ist natürlich Quatsch eigentlich, weil ein Kuscheltier ist eine tote Materie. Aber für mich hat es Leben, ne? Weil meine Mutter mir das auch immer so gesagt hat, wenn ich also auf der Straße laufe und dann Kuscheltier liegen sehe am Schwärmel oder so, dann tut mir das so leid. Also dann hebe ich das meistens auf oder setze es dann irgendwo hin, weil ich denke, haha, es kann doch jetzt nicht da liegen. Was ja total bescheuert ist eigentlich. Aber irgendwie ist es so. Also so geht es mir leider auch im Supermarkt, wenn da irgendwie einer eine Tomate runterschmeißt oder eine Banane, dann tut mir diese Banane auf einmal leid. Ja? Dann nehme ich die Banane und lege die wieder hoch, weil vielleicht der Nächste auf diese Banane tritt und die arme Banane. Das ist jetzt schon gaga ein bisschen, ja, eigentlich. Aber so.
Alles im Leben ist Energie. Und du tust unfassbar viel für dein Karma.
Naja, das weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht. Ja. Naja.
Ich finde das sehr rührend. Halt das bitte bei.
Ja, okay.
Schau mal, jetzt kommt eine Frage, und zwar auf der Bühne. Bist du der Gute im Fall von Winnetou, sogar ein Superheld, ohne Fehler und Tadel? Im Film bist du oft eher der Böse. Ist dir das eine oder das andere lieber?
Ich mag beides wirklich gern. Mhm. Also das Böse macht mir sehr viel Spaß, weil man da mehr spielen kann. Der Spielraum für mich ist da einfach größer, als der Gute zu sein. So, bei Winnetou kann man ja auch was spielen, weil das ist ja schon eine Überhöhung des Guten. Deshalb macht das auch sehr Spaß. Aber jetzt in der Serie zum Beispiel einfach der Nette zu sein, das ist irgendwie langweilig für mich. Mhm. So, jetzt habe ich aber gerade gestern interessanterweise ein Gespräch mit meiner Agentin gehabt, die wiederum mit einem Produzenten sprach, für den ich jetzt in der Serie arbeite. Und der hat gesagt, er sieht mich gar nicht so sehr in den bösen Rollen. Er möchte mich als Held positionieren, als Helden positionieren und möchte mir jetzt mehr so diese Heldenrollen geben im Film. Und da bin ich natürlich auch dankbar für, wenn du das so siehst und mal sehen, was kommt.
Ja. Ja, wer weiß, vielleicht bist du der nächste Spider-Man.
Ja.
Schauen wir mal, ja. Lass uns doch zum Schluss noch ein bisschen das Entweder-Oder-Spiel spielen.
Okay.
Geburtstag oder Weihnachten?
Weihnachten.
Ja. Warum habe ich mir das jetzt gedacht?
Keine Ahnung.
Wie feierst du klassischerweise Weihnachten?
Also ich freue mich, wenn ein bisschen was Grünes da ist. Es muss jetzt nicht unbedingt ein Tannenbaum sein, weil es tut mir auch schon wieder leid, dann oft so. Also ein paar grüne Tannenzweige und gerne natürlich auch einen Tannenbaum. Geschmückt auch mit Weihnachtsmusik, das liebe ich auch. Und ja, Weihnachtsgebäck, so Weihnachtsessen und Familie, irgendwie was zusammen und so ein bisschen ja romantische Weihnachtsatmosphäre.
Okay. Halt. So. Schön. Pyjama oder Anzug?
Pyjama.
Ja. So richtig flezen.
Ja, das ist, das mag ich. Also ich bin, wenn ich für mich bin, deshalb bin ich wahrscheinlich auch gerne allein, weil ich das keinem zumuten möchte. Ich laufe fast nur tatsächlich in Pyjama-Hose rum zu Hause und mit Brille, weil ich trage sonst Kontaktlinsen, weil ich sonst nicht sehen würde. Und ich liebe das, die Kontaktlinsen herauszumachen und mit meiner Brille da rumzulaufen und einfach. Ja, ich will jetzt nicht sagen gammeln, aber sagen wir mal, ja, mir
im Wohlfühllook.
Ja, eine schöne Zeit zu machen, so gemütlich zu sein.
Schön.
Ja.
Klasse. Strandbar oder Berghütte?
Strandbar.
Okay. Mhm. Also hätte ich jetzt Sommer oder Winter gefragt, wärst du auch definitiv der Sommertyp?
Ja.
Okay.
Absolut. Also Wintersport ist irgendwie so, ist bisher jetzt an mir vorbeigegangen. Meine letzte Wintersporterfahrung habe ich in einem Ferienlager gemacht, wo ich als kleiner Junge war, und da habe ich einen Berg runtergefahren und vor lauter Weiß nicht gesehen, dass da wie so eine kleine Schanze war.
Ups.
Und da flog ich da ein paar Meter, und das war meine letzte Wintersporterfahrung. Da habe ich mir gedacht, das ist nicht so meins. Also gerne alle Sommersportarten. Beachvolleyball ist was ich unglaublich liebe.
Ja, wie schön. Mhm. Gibt es ein Land, wo du noch nie warst, aber was du gerne mal bereisen würdest?
Da gibt es wirklich einige. Aber ich habe dann einen sehr guten Freund oben auf der Bühne, den Mario. Und der ist ein totaler Bali-Fan. Und der hat mir jetzt schon so viel von Bali erzählt. Ich glaube, ich würde gerne mal aber mit ihm dann nach Bali fahren, dass er mir sein Bali zeigt. Das wäre schön.
Wie schön.
Ja.
Das war jetzt auch gar keine Entweder-Oder-Frage mehr, aber das war meine Abschlussfrage, um uns in eine gute, sehnsuchtsvolle Stimmung zu versetzen auf den nächsten Urlaub. Lieber Jean-Marc, ich danke dir ganz, ganz herzlich wieder für dieses schöne Interview.
Vielen Dank für die Einladung, liebe Kirsten. Hat Spaß gemacht, wie immer.
Schön. Und ich wünsche dir wunderschöne letzte Veranstaltung hier. Es geht noch eine Woche?
Ja, bis zum 5. noch. Am 5. ist die letzte Veranstaltung und wir haben jetzt teilweise schon Tränchen in den Augen, wenn wir da oben auf dem Pferd beim Applaus sitzen, weil wir wissen, es geht zu Ende, die schöne Zeit wieder. Und in diesem Jahr ist es eben besonders intensiv gewesen, hatte ich ja eingangs erwähnt, warum. Mhm. Das tut uns allen im Moment weh, dass es schon wieder zu Ende ist.
Ja, und macht man das dann so, dass man sich verabredet, dass man sich irgendwo trifft, oder ist das eher, okay, man geht auseinander und lässt es drauf ankommen, sich dann wieder zu treffen?
Man verabredet sich, weiß aber, dass man eigentlich auseinander geht bis zur nächsten Saison.
Weil alle haben ihre neuen Projekte, ne?
Ja, genau. Also der Wille und der Wunsch ist da, dass wir uns alle sehen, in Belarus oder auch in Deutschland, egal wo. Vielleicht auch Bali, wer weiß.
Ja, mal sehen. Aber spätestens nächste Saison wieder hier in aller Hoffnung. Und ich hoffe, auch wir zwei sehen uns dann wieder.
Das hoffe ich auch. Und auf jeden Fall sehen wir uns nächsten Sommer wieder hier in Elsfern.
Ja. Schön. Liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie doch sehr gerne mit Freunden und Bekannten und hinterlasst mir auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast. Danke euch.